Zitat: Ich muss dich spüren lassen, was ich vermag. Aus Bildnis eines Künstlers als junger Affe. Betors Schaffen scheint ursprünglich weniger von einer formalen Vision, einem sprachlichen Rhythmus, einer thematischen Faszination gedrängt zu werden, als von einer totalen Daseinsnot. Von etwas, das ihn überall hin verfolgt und zu überwältigen droht. Das, worin wir leben und was so gemeinhin die Wirklichkeit heißt, das bildet keine Welt mehr, denn es hat jedes Ordnungsprinzip eingebüßt. Die Dinge ergeben nur einen zufälligen Haufen von Material, wobei alle inneren wie äußeren Erscheinungen ineinander verhängt sind zu einem unauflösbaren Wirrsal. Nicht nur im Hinblick auf den Raum, vielmehr noch auf die Zeit, indem die Objekte auf nichts hinweisen, außerhalb oder oberhalb ihrer selbst, reißt die Zeit von jetzt zu jetzt alles in ihrem Strome fort. Nichts kann herausgelöst werden. Nie wird es gelingen, den Spielplatz zu umschreiben, den unser Schicksal durchwandert. Diese oder ähnliche Erkenntnisse sind Voraussetzung für jeden Nouveau-Roman. Niemand aber hat das Leiden daran so direkt dargetan wie Buteau. In seinem schönsten Roman, Der Zeitplan, aus dem er auch heute wieder lesen wird, hat er dieser Not ein pathetisches Monument erschaffen. Es gilt einer Stadt. Und Städte sind, wir wissen es aus den Bänden Paris-Rom oder die Modifikation sowie Genius Loci, sind für Michel Buteau die geometrischen Orte einer faszinierenden Übermacht. Sie heißen Bleston, eine imaginäre Analogie zu einer englischen Industriestadt, wohin Revel, ein kleiner französischer Angestellter, fährt, um ein Jahr in einer englischen Firma zu arbeiten. Alle Freizeit verwendet er darauf, die Stadt zu ergründen. Einzige Verbündete ist die Sprache, deren Hilfe er aber erst nach 7 Monaten entdeckt, sodass es längst unzulänglich geworden ist, einfach von Tag zu Tag, was sich im jeweiligen Heute ergab, aufzuzeichnen. Schon hat sich der Flugsand der Zeit überall hingelagert. Und es müssen alle Bezüge zwischen einem jeweiligen Damals und einem Jetzt aufgespürt und mitgetragen werden. Dabei fällt Revel immer wieder die Angst, seine Urangst des Versinkens. Die Riesenstadt ist ein Labyrinth, worin das Monstrum Zeit pausenlos umherstreift. Und das Monstrum hat 1000 Köpfe. Burkhard Jahn, Schauspieler und Regisseur, unter anderem auch am Innsbrucker Landestheater, wird Michel Buteau die deutsche Stimme leihen. Freuen Sie sich mit mir auf Michel Buteau.
Lundi 23 juin. Les jours, enfin, de plus en plus souvent presque bleus, mais qu'on est loin encore de cet azur qui règne sur les esplanades, les cornes, les cours et les escaliers des palais ruinés de la Crète, si j'en puis croire ce documentaire que j'ai vu il y a 8 jours et que je suis retourné voir le lendemain dans le théâtre des Nouvelles, où il ne passe plus aujourd'hui, où il est remplacé aujourd'hui par je ne sais quel film sur le nom, sur un lieu dont le nom que j'ai oublié ne me disait rien. Les jours, à chaque reprise, mordaient un peu plus, semblables aux vagues montantes de la marée, mordait quelques instants de plus sur le sable du soir. Et maintenant, semaine du solstice, leur progression s'est arrêtée, comme s'ils avaient rencontré un obstacle, ou qu'ils fussent parvenus à la limite de leur force. En vain essaient-ils de briser l'immémoriale interdiction qui protège, dans nos latitudes, même en plein été, le cœur de la nuit. Et dans cet effort, ils vont se lasser, ils vont s'amoindrir, leur souffle va s'écourter, ils vont se replier comme une armée qui s'épuise et qui cherche à se resserrer. Semblables aux vagues de la marée descendante, à chaque reprise, ils laisseront un peu plus d'obscurité intacte. L'ennemi corrompra de plus en plus facilement ses troupes en déroute, les contaminera de plus en plus profondément de brume. De plus en plus de taies recouvriront l'œil de leurs yeux, ce bleu lointain, lointain qui s'était rapproché. L'été sera court. Quand je partirai fin septembre, quand je m'arracherai enfin à Bleston, à cette Circé et à ses sombres sortilèges, quand enfin j'aurai possibilité, délivré, de retrouver ma forme humaine, de laver mes yeux, les jours n'auront déjà plus que cette pauvre clarté déchirante, cette clarté de larmes et de lamentations qu'ils avaient au début d'octobre, lors de mes premiers pas, de mes premières recherches, de mes premières errances, de mes premiers combats, de mes premières défaites, de mes premières résistances dans cette ville. Puis ils deviendront ces ombres de jour que je vivais en novembre, si l'on peut appeler ça vivre. Et ils continueront à pourrir, à se liquéfier comme des cadavres, à se recouvrir comme des fantômes, de multiples linceuls de plus en plus trempés de boue, à s'enfoncer comme des noyés parmi les algues charbonneuses et les bancs de vase, comme ils ont continué jusqu'à Noël.
Montag, 23. Juni. Die Tage endlich immer öfter fast blau, oder wie weit noch entfernt von jenem Azur, der über den Esplanaden, den Höfen und Treppen der Palastruinen Kretas liegt, wenn ich dem Dokumentarfilm glauben darf, den ich vor 8 Tagen gesehen und am darauffolgenden Tag abermals betrachtet habe, dem Film, der heute durch einen anderen ersetzt worden ist, über einen Ort, dessen Name mir nichts sagt und den ich deshalb wieder vergessen habe. Die Tage bissen wie die steigenden Wellen der Flut mit jedem neuen Angriff etwas weiter in den Sand des Abends. Und jetzt in der Woche der Sommersonnenwende hat ihr Fortschreiten innegehalten, als seien sie auf ein Hindernis gestoßen oder an den Rand ihrer Kräfte gelangt. Vergeblich versuchten sie, das Verbot aus unvordenklichen Zeiten zu zerbrechen, das in unseren Breiten das Herz der Nacht selbst mitten im Sommer schützt. Und bei dieser Anstrengung haben sie sich erschöpft. Ihr Atem wird kürzer werden und sie werden sich zurückziehen wie eine Armee, die zerrieben wird und sich wieder zu sammeln versucht. Wie die Wogen der Ebbe werden sie bei jedem Mal etwas mehr von der Dunkelheit unberührt lassen. Immer leichter wird der Feind diese fliehenden Truppen verwirren, wird sie immer tiefer und stärker mit seinem Nebel vergiften, immer mehr blinde Flecken werden das Blau ihrer Wasser bedecken, dieses ferne Blau, das so verheißungsvoll näher gekommen war. Der Sommer wird kurz sein, wenn ich Ende September Bleston verlasse, mich von dieser Circe und ihrem finsteren Zauber losreißen werde, wenn ich endlich die Möglichkeit haben werde, befreit meine menschliche Form wiederzugewinnen, meine Augen zu waschen, werden die Tage nur noch diese armselige, herzzerreißende Helligkeit, diese Helligkeit der Tränen und der Klage besitzen, die zu Beginn des Oktober sie hatten, bei meinen ersten Schritten und Erkundungen, meinem ersten Umherirren, meinen ersten Kämpfen und Niederlagen in dieser Stadt. Sie werden zu Schatten von Tagen werden, wie ich sie im November durchlebte, wenn man das Leben nennen kann, und sie werden fortfahren zu verwesen, sich aufzulösen wie Kadaver, sich wie Gespenster mit zahlreichen Leichentüchern zu bedecken, werden wie Ertrunkene zwischen kohligen, immer schmutzigeren Algen und Schlammbänken versinken. O schöner Abend, o schöne, sanfte Sonne, deren weicher, samtener Glanz mich noch erreicht, widergespiegelt von den offenstehenden Fenstern der kleinen Häuser aus dunklen, stumpfen Ziegelsteinen auf der rechten Seite der Dew Street, der Straße des schweren, roten Taus, immer stärker gefärbt, immer tiefer vom leuchtenden Rot dieses schönen Himmels entzündet, dass er fast eine Stunde bewahren wird über den dunklen Dächern aus Schiefer. Schöner gestriger Nachmittag, an dem ich im Green Park spazieren ging, zwischen den Beeten voller Tulpen, die sich kaum rührten und deren Blüten langsam wie leuchtende, träge Fische in dem quellwasserfarbenen, leicht milchigen Lichte schwammen, zwischen den Rasenflächen, auf denen Leute schliefen, die Köpfe unter der Sonntagszeitung, der Sunday Post verborgen, auf den Wegen voller Kinderwagen und strickender Frauen, bevor ich mich zu den Burtons zum Tee begab, bei denen Lucien wenige Augenblicke nach mir erschien, in dem weitläufigen Haus an der Ecke Green Park Terrace und Hatter Street, in dem wir vor Beendigung unserer Bridge-Partie noch kein Licht anzumachen brauchten. Schöner Samstagnachmittag, 3 ganze Tage ohne einen Augenblick Regen, fast ohne Nebel. Wie lange kann das noch anhalten? An dem ich, während wir alle im Pleasant Garden Roses Erfolg feierten, auf der Kaffeeterrasse des Restaurants, das man für den Sommer im zoologischen Teil zwischen den Gehegen für die Kraniche mit den beschnittenen Flügeln, den Käfigen für die Wölfe und Füchse, den Ententeichen und den Seehundbecken mit den weiß bemalten Inseln aus Zement eingerichtet hat, an dem ich oberhalb der festen Baracken des großen Jahrmarkts als fremdartig finsteren Ausschnitt in dem schwachen leuchtenden Dunst die Spitzen der verkohlten Maste der Achterbahn mit ein paar Querbalken bemerkte, die aussahen wie Galgen oder wie die Stümpfe von Bäumen, die der Blitz gefällt hat, das Geräusch der Äxte der aufräumenden Arbeiter vernahm, auf das die anderen nicht Acht gaben, das sie wahrscheinlich nicht einmal wahrnahmen, weil es für sie von dem Geräusch der Unterhaltung, dem Klappern der Bestecke, dem Schreien der wilden Tiere und der Vögel überdeckt wurde und die Trümmer zusammenstürzen hörte, die ich in der vergangenen Woche, angelockt von einer seltsamen Neugier, lange betrachtet habe, sowohl nachdem ich die Nachricht über dem sofort, nachdem ich die Nachricht über den Brand in den Evening News gelesen hatte, an dem wir alle Roses Erfolg bei ihrem Französisch-Examen feierten, einen Erfolg, an dem niemand von uns gezweifelt hatte, so offenkundig waren ihre Fortschritte seit dem Tag, an dem ich ihr zum ersten Mal zusammen mit Anne begegnet war, wie alle, das heißt die Schwestern Bailey, Lucien Blaise, ich selbst und auch James Jenkins. Ich wusste nicht, dass er sich so sehr für sie interessierte. Ich hätte das nicht gedacht, dass er an unserer kleinen Feier teilnehmen würde. Es war seit langer Zeit das erste Mal, dass ich ihn außerhalb der Bürostunden sah, ihn, der mich doch früher so oft eingeladen hatte, bei seiner Mutter zu essen oder aus der Sammlung seines Vaters einen neuen Kriminalroman auszusuchen. All das hatte aufgehört seit jenem Abend Ende Mai auf dem Jahrmarkt im 2. Bezirk, seit dem letzten Samstag im Mai, dem Vorabend des Tages, an dem ich den Baileys den wahren Namen von J.C. Hamilton verraten habe, an dem die beweglichen Finger der Sonne, hell und zart an diesem Tage, wie winzige, sanfte, behende Aale in den rötlichen Haaren meiner Rose spielten. O schöner Samstagnachmittag, an dem sich zum ersten Mal der Duft der Rosen in die Ausdünstungen des Lee mischte. Mehr und mehr Purpur über der Dew Street und dann ein sanftes Grün. In dem See des Himmels zwischen dem dichten Schilf blüht ein kaum verwischter Mond wie eine fahle, flaumige Schwertlilie, die erst ein einziges ihrer Blütenblätter entrollt hat. Dienstag, 24. Juni. Keine einzige Wolke. Es ist der 4. schöne Abend. Ich hätte es nicht mehr zu hoffen gewagt. Wie listig diese Stadt ist. Oh, durch diese Lockerung ihrer Ketten will sie alles, was ich von ihr nach einer so harten, so langwierigen, so schweren Erfahrung habe begreifen können, erschüttern und verdunkeln. Aber weit entfernt mich durch ihre Versuchungen, deren Vorläufigkeit ich kenne, verlocken, mir all die Monate der Geduld, des Widerstandes, der Öde lächerlich machen zu lassen, werde ich fortfahren, der Erinnerung entgegenzukriechen, werde Zeile um Zeile und Seite um Seite diesem unterirdischen Gang hinzufügen, den ich meinem Erwachen entgegentreibe. Hilf mir, schönes Wetter oder vielmehr da ich doch immer von Blästen umgarnt bin, trotz allen Scheines und aller Liebkosungen, noch getrennt von dem reinen Blau, dem reinen Wasser, von der reinen göttlichen Sonne, von der Erde und selbst von der reinen Kohle, getrennt durch eine ungeheure, wirre Dichte, hilf mir, du, den sie im Solde hat, ergreifender kleiner Bruder des schönen Wetters, du, der du dich in den letzten 4 Tagen in einer der Herrlichkeit so nahen Weise entfaltet hast und der mich noch jetzt so wirksam mit all diesen Tropfen aus Blut, aus Wein, aus Glut ernährt, die bis auf meinen Tisch sprühen, herab von diesem riesigen roten, runden Fenster, vor dem sich die Dächer und Schornsteine der Dew Street abheben, wie in dem Fenster der alten Kathedrale, die Sicheln, die Türme, die Kuppeln und Minarette der Stadt, in der von Horn und Laute begleitet die Nachfahren des Gründers Kains lautlos weben, schmieden und singen. Seit gestern versuche ich vergeblich, meine Aufmerksamkeit auf den Montag, den 19. November, zu konzentrieren, an dem ich zum ersten Mal nach dem Abendessen in irgendeinem Restaurant nach Büroschluss bei Matthews & Sons, wo sich für mich schon nichts mehr änderte, wo mir bereits alle Fäden meiner lächerlichen Tätigkeit bekannt waren und wo sich seither nichts mehr geändert hat, außer dass meine Sprachschwierigkeiten mit jedem Tag geringer geworden sind, an dem ich zum ersten Male nicht den 17er-Bus genommen habe, um in das Hotel die Schraube zurückzukehren, sondern den 27er in entgegengesetzter Richtung, um hierher zu fahren. Aber die Gegenwart, das heißt diese letzten Tage, ist so bedrängend, dass ich die heutige Unterhaltung mit James Jenkins aufzeichne, die ich fast das Wiederaufnehmen unserer Beziehungen nennen möchte. Er, der am letzten Samstag im Pleasance Garden in Anwesenheit von Rose, Anne und Lucien fast nie das Wort an mich gerichtet hat. Dieser Zustand der Gezwungenheit bestand zwischen uns, das ist nur allzu offenkundig, seit jenem Abend mit ihm auf dem Jahrmarkt, als ich von Weitem die Burtons bemerkt und sie ihm gezeigt hatte, als wir vergeblich versucht hatten, ihnen zu folgen und als wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder von dem Mord von Blästen gesprochen hatten, genau am Abend vor meinem Besuch bei den Baileys, den ich schon beschrieben habe. Als das Exemplar des Buches, das ich ihm im Herbst geliehen hatte, wieder aufgetaucht ist, während ich es doch längst für verloren gehalten und nach langem Suchen ein anderes gekauft hatte. James Jenkins, der kaum auf die wenigen Fragen hatte antworten können, die ich ihm gestellt hatte, ist gerade als ich zum Mittagessen gehen wollte, zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich das Programm gesehen hätte, das augenblicklich im New Theater gezeigt wird, mit dem Dokumentarfilm über, wie heißt der Ort doch? Ich entsinne mich schon nicht mehr. Ich habe es verneint und ihm gesagt, dass ich nicht wüsste, was das für ein Ort sei und habe gefragt, ob ihm der Name etwas sage. Vermutlich ist es eine Stadt. Natürlich, aber was für eine Art Stadt, eine tote oder lebende, eine gesunde oder kranke, eine junge oder alte, eine nährende oder auszehrende? Das ist die Frage. Wir werden uns den Film morgen zusammen ansehen. Wir werden anschließend zusammen in der Oriental Rose zu Abend essen. Und beide werden wir uns aufrichtig bemühen, wie Kameraden miteinander zu sprechen, wie gute Kameraden, die wir doch vor einem Monat noch waren. Wir werden so tun, als ob ich nicht ungeschickt und dumm am letzten Samstag im Mai, indem ich ihm den Verfasser des Mordes von Blästen zeigte, in dieser merkwürdigen Wunde gebohrt hätte, die ich ihm zugefügt oder vielmehr schon damals bereits wieder aufgerissen hatte, als ich ihm im Herbst dieses Buch geliehen hatte. Daher wird es wahrscheinlich sehr spät, wird es längst Nacht und zu spät zum Schreiben sein, wenn ich morgen in dieses Zimmer zurückkehre, das damals, als ich von ihm Besitz ergriff, gerade neu tapeziert worden war. Am Montag, dem 18. November, war es um diese Zeit völlig dunkel und in den Scheiben meines geschlossenen Fensters, über das sicher der Regen rann, konnte ich nur den Widerschein meiner Lampe sehen. Und wenn ich da gesessen und geschrieben hätte wie jetzt, hätte ich in meinem Rücken wie noch an manchen Abenden des vergangenen Monats die unangenehme Wärme der Gasheizung gespürt, die heute Abend nicht brennt. Auf dem Tisch lag bereits ein Plan Blästens, der diesem hier glich, den ich wie diesen hier bei Anne Bailey gekauft hatte. Das Muster der Straßen auf dem Papier hat sich nicht geändert. während es doch in Wirklichkeit kleine Abwandlungen erfahren hat. Nichts deutet hier die paar Wohnhäuser an, die seit dem Herbst angefangen oder vollendet worden sind, oder die anderen, die in Trümmer gegangen oder Opfer der Flammen geworden sind. Auf dem Tisch lag bereits ein Exemplar des Mordes von Blaston, jenes, das sich jetzt bei den Baileys befindet, und noch nicht dieses hier, das ich nun zur Hand nehme, das aber Wort für Wort das gleiche ist, so dass ich, wenn ich in ihm die Seite aufschlage, welche die gleiche Zahl trägt wie jene, auf der ich es damals aufschlug, genau den gleichen Text wiederfinde, trotz allem, was sich zwischen diesen beiden Lektüren angehäuft hat, und der gleichen Frage, die ich mir damals stellte, auch jetzt wieder in mir erwachen und keine Antwort finden. Die Stelle, die ich in meinem jetzigen Exemplar des Mordes von Blaston vor Augen habe, ist genau jene, die ich am Montag, dem 19. November, in meinem damaligen Exemplar wiedergelesen hatte, nachdem ich mich nach einem Arbeitstag bei Matthews & Sons zum ersten Mal hierher zurückgezogen hatte, am Tag nach dem Besuch in der neuen Kathedrale. Es ist der Anfang des zweiten Kapitels, als man die Leiche des Cricketspielers Johnny Wynn, den Kopf in einer Blutlache auf den weißen Platten im fahlen Licht eines Regentages findet, oder vielmehr im fahlen Schatten von der Form eines X, in die beiden sich kreuzenden Chorgitter werfen, die eine Art dickes Kreuzgewölbe bilden, die Stelle über die neue Kathedrale, die ich hatte wiederlesen wollen, weil ich mich nur noch sehr ungenau an sie erinnerte, was mich damals selbst überraschte, da es doch die Beschreibung des Ortes des Verbrechens ist, sehr ungenau, weil sie in meinem Gedächtnis schon überdeckt war durch die Beschreibung der anderen Kathedrale, denn das Buch verursacht eine optische Verschiebung, die durch seinen Autor durchaus gewollt ist, wie es aus den Erklärungen hervorgeht, die er mir und Lucien sehr viel später gegeben hat, eine optische Verschiebung, deren Opfer ich geworden war, genau wie auch Rose Bailey. Die Eindringlichkeit der Beschreibung des Kains Fensters ist so groß, dass die Vorstellung des Mordes sich im Geiste des Lesers auf ganz natürliche Weise mit dem verbindet, was dieses Fenster beleuchtet. Und die beiden Leichen, die Leichen der Brüder Wynn, ähneln sich so sehr, die eine unter dem Schattenkreuz, die andere unter dem Lichtflecken, dass die Szene des Brudermordes nur als eine Vorwegnahme der Szene der Bestrafung erscheint und die neue Kathedrale nur als eine dürftige Widerspiegelung der alten. Ich erinnere mich nur noch ungenau an diese Stelle, die ich erneut vor Augen habe, denn sie löscht sich gewissermaßen immer wieder von selbst aus, bemüht sich, die neue Kathedrale auszulöschen, weil sie nur beschrieben wird, damit sie zugunsten der anderen verschwinden kann. O.J.C. Hamilton spart nicht mit Sarkasmen. Dieses armselige Zerrbild, das Make-Believe, wie soll ich es übersetzen? Ich würde fast sagen, diese Hochstapelei, diese hohle Imitation eines unverstandenen Vorbildes, dieses Denkmal der Dummheit, das Werk eines albernen Affen. Seltsame Verblendung bei einem Mann, dessen Geist doch sonst so wach und klarsichtig ist. Denn ich selbst, obwohl ich doch so neu in Blaston war, habe sehr rasch erfasst, dass in diesem bizarren Bau etwas ganz anderes steckte als nur eine Imitation. Ich habe sehr bald gespürt, dass ein Geist von erstaunlicher Kühnheit darin mit großer Kraft die traditionellen Themen, die Verzerrungen und Einzelheiten verzerrte, sodass er zu einem gewiss unvollkommenen, ich würde fast sagen verkrüppelten Werk gelangte, das jedoch reich ist durch einen tiefen, nicht abweisbaren Traum, durch eine dumpfe Keimkraft, einen pathetischen Anruf an freieres und besseres Gelingen, ja, a distorted shadow, ein deformierter Schatten, wie J.C. Hamilton sagt, aber was er nicht zu sehen verstanden hat, ist, wie kostbar diese Deformation ist. Meine eigenen Kenntnisse von der Stadt gingen also in diesem Punkt über jene hinaus, die in dem Buche zutage traten und die sonst so unvergleichlich viel umfassender waren, so genau und tief auf anderen Gebieten, wie ich immer mehr erkannt habe. Doch gelangte ich hier auf ein Gebiet, auf dem J.C. Hamilton, der mich bis dahin so gut geleitet hatte, mir nicht mehr als Führer dienen konnte und auf dem ich mich allein vorwärts bewegen musste. Donnerstag, 26. Juni. Die Wolken haben seit gestern Als James und ich Matthew St. Sands verließen und in den schwarzen Morris stiegen, um zum News Theater zu fahren, in dem wir den Dokumentarfilm über Petra sehen wollten, der von den üblichen Beifilmen begleitet war, den Wochenschauen und diesmal ganz besonders stumpfsinnigen Kurzfilmen, den Dokumentarfilm über das Brandmal, das eine Stadt in dem Steilhang gelassen hat, den ein paar übrig gebliebene Säulen unter dem reinen Himmel Transjordaniens noch zu heller Glut entfachen, zwischen den Stämmen von Olivenbäumen, sind es wirklich Olivenbäume, und den Steinen, unter denen man manchmal noch einen kantigen Grat erkennt, ein Fragment einer klassischen Wölbung, ein Bruchstück einer Palmette oder eines Akanthusblattes, den Film über die Narbe, die der lebendigen Haut der Erde eingeprägt ist, wie das unauslöschliche Zeichen eines Sträflings. Die Wolken haben seit gestern Abend gegen 6 Uhr plötzlich wieder von unserem niedrigen Raum Besitz ergriffen, wie eine Horde großer Türme, zerrissen, zerfetzt, erobernd, schäumend, Phantome, deren stolze, ferne Häupter gekrönt wurden von einem unerreichbaren Perlmuttglanz und die mit ihren Leichentüchern uns zuwinkten, bewegt von dem Wind, der verbündete Armeen von Staub aufwirbelte und wie im tiefsten Winter all die eiligen, hüftlosen Frauen vertrieb, all die eiligen Männer ohne Schultern und ohne Lächeln, all diese moorigen Blicke, in denen der niemals helle, klare Frost nie den Griff der Angst zu lockern vermag, die sie in ihre Häuser zurückjagte, an ihre traurigen Herde, in denen für sie das Brot einer zerbrechlichen Ruhe beckt, mühsam erworben, mit verbissenem Fleiß, mit zähem Widerstand und großer Ausdauer und Geduld, erworben um den Preis der Abnutzung, des Versackens und Versandens, des Aufgebens, Versinkens, Verdunkelns und des Verrates, um den Preis tiefer Demütigungen, verleugneter Ansprüche, verlorener Geheimnisse und großen Vergessens. Und jetzt trommelt abermals der Regen unaufhörlich gegen meine Scheiben mit diesem zerstörerischen, tötenden Geräusch, das meinen Mut zerfrisst und zernagt. Der Regen, der mich heute Abend durch seine Ironie verwirrt. Unsere Bemühungen um eine Unterhaltung blieben noch fruchtlos, als James und ich nach diesem kurzen Schauspiel an einem Fenster in der ersten Etage des Oriental Rose über den lächerlichen Zinnen des Rathauses, das einem gigantischen Spielzeug gleicht, die kriegerischen Raubvögel dahineilen sahen, die Wolken, die uns den Sonnenuntergang verbargen. Mir schien, als ob alle Themen, die der eine oder andere anschnitt, uns unvermeidlich zu dem heiklen Punkt führten, zu der verbotenen Zone, dem Roman von George Burton alias J.C. Hamilton, dem Mord von Bleston, von dem ich erst durch das Gespräch begriffen habe, wie sehr er sie beide damals verletzt haben musste, ihn und sicher noch mehr seine Mutter. Als ich ihnen vor langer Zeit mein erstes Exemplar geliehen hatte, ich glaube im Dezember durch das Gespräch, das wir auf dem Jahrmarkt im 2. Distrikt geführt haben, am letzten Abend des Mai, am Abend vor meinem Besuch bei den Baileys, den ich glücklicherweise gleich am nächsten Tag auf diesen Blättern festgehalten habe. Oh, wie recht ich an jenem Abend hatte, misstrauisch zu sein, vorsichtig zu sein und einen Vorwand zu gebrauchen, als er mir sagte, dass er den Text noch einmal lesen wolle. Und ich erinnerte mich doch nur sehr schwach an die Ausdrücke, die J.C. Hamilton für die neue Kathedrale gebraucht, an diese Beschimpfungen, die ich noch nie richtig bemerkt hatte, bis ich vorgestern mit geschärfter Aufmerksamkeit die Stelle wiedergelesen habe, die mir bisher als eine der uninteressantesten des Buches erschienen war. Durch das Gespräch auf dem Jahrmarkt und besonders durch die unbestreitbare Änderung seither in James Verhalten mir gegenüber. Jetzt umso offenkundiger, da er spürt, dass ich sie bemerkt habe und dass sein Verhalten ungerecht, dass es krankhaft und unsinnig ist und er es so weit wie möglich rückgängig zu machen sucht. Er schien mir gestern Abend in der Oriental Rose, als ob alle Themen uns zu diesem heiklen Punkt führten. Und jedes Mal musste ich ablenken, um diese magnetische Klippe zu vermeiden. Und jedes Mal lag abermals das Schweigen wie ein von Eis überzogenes Fenster zwischen uns. Ich fühle mich wie eingehüllt von einer Art unbeweglichem, stummem Schrecken, einem ruhigen, eiskalten Wasser, das schwer ist vom Schmutz und von unaufhaltsam in diesem frühen Sommer höher steigt, als ob es sich rings um mich etwas zusammenbraute, als ob sich rings um mich etwas zusammenbraute, was mich betrifft, sich nähernd und allmählich eine hässliche Fratze bildend, ohne dass ich es erkennen könnte, schwer in der Luft lastend wie diese lauernden Morde, von denen James gesprochen hat und deren Drohung ich selbst so stark und so oft bei meinem ziellosen, verkrampften Umherirren im Regen Ende des vergangenen Herbstes und während des Winters gespürt habe. Deshalb konnte ich, als ich heute Morgen durch die Plakate der Blaston Post erfahren und heute Abend in den Evening News abermals gelesen habe, dass gestern, gerade als wir auf der Leinwand des New Theater unter dem reinen blauen Himmel der orientalischen Wüste die dunklen Flammen aus glänzenden Steinen betrachteten, diese Glut einer römischen Stadt, deren restliche Asche vom Wind der Zeit verstreut worden ist, dass gestern, während wir zusammen zu Abend aßen, beide so verlegen, beide so verzweifelt über diese Verlegenheit, die James' natürliche Schüchternheit auf fast schmerzhafte Weise verstärkte, dass gestern während dieser Zeit eine große Halle im 11. Bezirk abgebrannt ist, dicht neben der Slee, zwischen der South Bridge und dem unbebauten Gelände, auf dem sich im Dezember der Jahrmarkt befunden hatte. Deshalb konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Nachricht mir gewissermaßen persönlich zugedacht war und habe an die Flammen denken müssen, die auf dem letzten der Wandteppiche des Museums Athen verschlingen. An den roten Himmel hinter der Stadt Keynes, auf dem Fenster der alten Kathedrale, so wie ich vor 14 Tagen daran gedacht habe, als ich von der Katastrophe der großen Achterbahn im Pleasance Garden erfuhr. Brände sind von jeher häufig gewesen in Blaston. Aber seit einiger Zeit scheinen sie sich zu mehren. Der auf dem Jahrmarkt, der Spielsaal des der Amusements auf dem Rathausplatz zwischen dem Kino Royal und dem Polizeikommissariat, all das ist nur ein Albtraum, den das Opium der Ausdünstungen der Slee hervorgerufen hat, die Müdigkeit, der Aberglaube Blestons und die Vergiftung durch das schlechte Wetter. Montag, 18. August. Nach Büroschluss bei Matthews & Sons bin ich am Restaurant Burlington vorbeigegangen, an der Apotheke und dem Verkäufer der Evening News, dem Schreibwarengeschäft Enns, das wie an jedem Montag bereits geschlossen war. Dann habe ich meinen Weg durch die Silver Street zum Rathausplatz genommen, durch die Menge, die aus den Kaufhäusern Grace und Philibert strömte. Ich bin an dem Polizeikommissariat und den Amusements vorbeigegangen, wo Horace Buck Mitte Mai den kleinen Brand verursacht hat, und die seit dem 16. Juni wieder geöffnet sind, neu gestrichen, neu herausgeputzt, mit einem neuen Wurfspiel, neuen hölzernen Köpfen für den Geistlichen, den Polizisten, den Richter, den Professor, die Heilsarmistin und die alte Dame. Köpfen, die jetzt schon wieder etwas abgenutzt sind, mit den gleichen alten Spielautomaten, Billards, Maschinengewehren. Ich bin vor dem Kino Royal vorbeigegangen, vor der Oriental Rose. Ich habe mich durch die Menge gewunden, die aus den Modern Stores kam. Ich habe die Mountain Street überquert. Ich bin in das New Theater eingetreten, in dem ich den Film über die Ruinen von Rom gesehen habe. In der nächsten Woche Athen, in der vergangenen Woche San Francisco. Ich bin in das New Theater eingetreten, in dem auf der Leinwand, die den italienischen Himmel zeigte, für mich der Azur Kretas wieder erschien. Und hinter den römischen Steinen und Malereien, die des Palastes des Minos auftauchten, auf der für mich all die Bilder auftauchten, die ich dort am Montag, dem 16. Juni, gesehen hatte, nachdem ich an den Amusements vorbeigegangen war, die gerade wieder eröffnet worden waren, all die Bilder, die für mich eine derartige Erleichterung bedeutet hatten, dass ich sie am nächsten Tag abermals betrachtet und ihre Beschwörung auf diesen Blättern gestern Abend erneut gelesen habe. Beschwörungen, die ich nach meiner Rückkehr in dieses Zimmer am Montag, dem 16. und Dienstag, dem 17. Juni unternommen hatte, um in meiner Erinnerung die mit zartem Gras bewachsenen Höfe und die Treppen aus Gips und Alabasterwinden wiederzufinden, die Stierhörner auf der Esplanade, die Steinplatten, in deren unzähligen Rissen Anemonen blühten, unter der tiefen Glocke des Himmels, ohne Wolken, ohne Dunst, ohne Rauch, ohne Flecken. Die Tage werden kürzer. Das Wetter wird immer schlechter, doch wird es bis zu meiner Abreise noch hinreichend schöne Stunden geben. Stunden wie die im Oktober, die zu würdigen ich unfähig war, da mich die fremde Trostlosigkeit erdrückte, die von ihnen beleuchtet wurde. Ich habe die Lektüre dessen beendet, was ich in der dritten Juniwoche beschrieben hatte. Den Nachmittag mit Lucien, Anne und Rose auf dem Jahrmarkt im 5. Bezirk am Sonntag, dem 15., als ich auf dem Tisch der Schießbude abermals das Foto von George und Harriet Burton gesehen habe. Ich habe mich jedoch sehr wohl gehütet, meine Begleiter darauf aufmerksam zu machen, denn ich fürchtete jede Unterhaltung über dieses Thema. Den Abend des 17. November auf dem Jahrmarkt im 9. Bezirk in Begleitung von Horace Buck, die Entdeckung dieses Zimmers am Nachmittag dank seiner Hilfe und meinen Umzug am nächsten Vormittag, dann meinen ersten Besuch in der neuen Kathedrale. Aber ich habe in diesen Aufzeichnungen nichts über den Ausflug gefunden, den ich am Samstag, den 14. Juni, allein im Pleasance Garden gemacht habe und der auch so enge Weise mit dem verbunden ist, was diesen langen Bericht verursacht hat, mit meiner Zerstörung des Planes von Blaston. Und ich bin heute sicher, dass ich damals aus einer Art Scham vor mir selbst, einer Weigerung, mich zu meinen Gefühlen zu bekennen, nicht darüber notiert habe. Wenn ich mich nicht zutiefst betroffen und verantwortlich gefühlt hätte, wäre ich dann auf den großen Jahrmarkt gegangen, einzig und allein, um dort die Ruinen der großen Achterbahn zu betrachten, die einige Nächte vorher in Flammen aufgegangen war, einzig und allein deshalb, denn ich bin in keine der Buden getreten, ich habe keinen einzigen kleinen Rundgang gemacht, nicht einmal bis zum Zoologischen Garten. Hätte ich sonst beschlossen, mir die Schäden selbst anzusehen, als ich die Überschrift in den Evening News gelesen hatte? Brand im Pleasance Garden? Hätte ich mich sonst so auf den Artikel gestürzt? Hätte ich sonst eine solche Erleichterung empfunden, als ich gelesen habe, dass es keine Opfer gegeben hatte? Ich hatte ein paar Tage vorher von dem Brand erfahren, der eine Jahrmarktsbude in der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni zerstört hatte, und einige Tage später von dem kleinen Feuer, das in den Amusements Mitte des vorhergehenden Monats ausgebrochen war. Ich fühlte das Feuer durch die Stadt laufen und von ihr Besitz ergreifen, und ich habe niemals aufgehört, es so durch alle Viertel der Stadt eilen zu fühlen, ihm stets meinen Beifall spendend. Ich habe nichts über jenen Ausflug im Pleasance Garden gefunden, der in meinem Kopf nicht nur mit der Zerstörung des Planes von Blaston so eng verbunden ist, sondern auch mit jener anderen winzigen, scheinbar unbedeutenden Zerstörung, die ihr vorausgegangen ist und die sich meinem Gedächtnis so stark wieder aufgedrängt hat, als ich die Einfriedung verlassen und meine Eintrittskarte wieder abgegeben habe, jener winzigen Zerstörung an einem Sonntag im April, Dienstag, 19. August. Als Lucien und ich an einem Sonntag im April zwischen den Gehegen der traurigen Raubtiere umherirrten, in ziemlicher Entfernung von dem monumentalen Eingang mit den stuckverzierten, rußgeschwärzten Türmen, die von gelb gestrichenen Halbmonden aus Blech überragt werden, habe ich auf einem abgelegenen Weg eine dieser rechteckigen, gelochten Karten aus grauem Papier gefunden, die auf der einen Seite den Aufdruck Remember und auf der anderen die Worte Pleasance Garden tragen. Eine der Eintrittskarten, die man am Ausgang zurückverlangt. Der Unglückliche, der sie verloren hatte, hat sicher Strafe zahlen müssen. Habe sie aufgehoben, sie betrachtet und gesehen, dass sie vom Tage vorher stammte. Ich habe auf dem abgelegenen, fast menschenleeren Weg meine Nagelzange zwischen Daumen und Zeigefinger genommen, um die Karte damit zu halten, habe ein Streichholz aufflammen lassen und es der Karte genähert, während ich dem verwunderten Lucien erklärte, sie war dem Schicksal ihrer Schwestern entgangen. Die Dinge sind nun wieder in ihre alte Ordnung zurückgekehrt. Wir hatten uns am Nachmittag des Vortages, das heißt also an einem Samstag, im Kino Royal zu diesem Besuch entschlossen, während wir zerstreut den Film The Wet Nights of Rome auf der Leinwand betrachteten. Der Film war eine Art Quo Vadis, eine Superproduktion in Technicolor mit Märtyrern, wilden Tieren, römischen Damen im Bad und natürlich riesigen Bränden. die ganze Stadtviertel aus Pappe verschlangen, mit dem Widerschein der Zerstörung auf den Wolken, der sich gestern Abend im News Theater heimlich zwischen das reine Blau des römischen Himmels und den ihm gleichenden Azur über Kreta legte, während sich vor uns die Arkaden des Kolosseums entfalteten, zwischen denen für mich nicht nur die Stiere von Knossos mit gesenkten Hörnern auftauchten, sondern auch hinter ihrer einst hellen, heute verschwundenen Pracht, die Pracht ihrer ersten Tage und hinter ihrem durch Restauration aufgehaltenen Verfall ihre lange, langsame und schmerzliche Metamorphose zum Labyrinth, das eingezwängt in das Labyrinth der Päpste zerfällt, zwischen denen für mich die Feuersbrünste der letzten Opferspiele und die Invasionen auftauchten mit dem roten Widerschein der Zerstörungen, der sich gestern Abend im Aktualitätenkino heimlich über das Blau des Himmels schob, das auf die Leinwand projiziert wurde und gewiss zunächst auf einen sehr bestimmten Augenblick der nahen Vergangenheit verwies, auf den Augenblick, als die Kameraleute, sei es in Kreta oder in Italien, ihre Filme von ihm hatten belichten lassen. Das heißt, auf einen Augenblick, der einige Monate, allerhöchstens einige Jahre zurückliegt, über das Blau des Himmels, das aber vor allem auf eine viel ältere, viel stärker sich aufdrängende Zeit verwies, die diesen jüngeren Augenblick in uns Zuschauern fast völlig auslöschte, über das Blau, das uns auf die Epoche verwies, in der all diese Gebäude eine Stadt bildeten und noch keine Trümmer waren, über das des Himmels, der seine Beständigkeit, seine Gemeinsamkeit mit dem verkündete, der sich rein wohltätig, endlos über der Jugend dieser Paläste und Tempel ausgebreitet hatte. Am Nachmittag jenes Samstages im April also sahen Lucien und ich zerstreut im Royal den langen, absurden Film abrollen mit seinen roten Dunstwolken, die allzu deutlich als künstlich zu erkennen und nur zu dem Zwecke hergestellt worden waren, Tausenden von schläfrigen Zuschauern gezeigt zu werden, damit sie das Hundertfache der Kosten bezahlten, den Film mit seinen Trugbildern von Wolken, rot wie der gläserne Himmel über der Stadt Kainz in der alten Kathedrale, mit seinen Trugbildern, Erzeugnissen einer verbrecherischen Spekulation auf die Abgestumpftheit all jener, die wie wir in den Schlingen von gigantischen, hinterhältigen, heimtückischen, schleichenden Städten wie Blästen gefangen sind. Aber auch wie ich gestern im New Theater, als ihr roter Widerschein einen Augenblick das Bild durchdrängte, zu begreifen begonnen habe, schlechte, grobe, stumpfe Spiegel, durch die hindurch eine ganze Folge von Feuerscheinen zu uns gelangte, der ganze rauchige, knisternde, heulende, wechselnde alte Feuerschein, der die Stadt, von der die Ruinen des Palatin noch die Spuren bildeten, von der noch stehenden römischen Paläste trennte. Am Nachmittag jenes Samstages im April im Royal, in das wir mit der eingestandenen Absicht gegangen waren zu lachen. Und gewiss, wir haben in diesem stumpfsinnigen, jämmerlichen, falschen, von Anfang bis Ende armseligen Streifen Thread Knights of Rome nur allzu reichlich Stoff für Sarkasmen gefunden, indem wir jedoch hinter der ganzen falschen Machart etwas anderes gespürt haben, den Ruf und die Macht des Feuers, so dass ich, als wir auf den Rathausplatz traten, die Ziegelsteine der Mauern betrachtete, als seien sie auf Leinwand gemalt, die man leicht verbrennen könnte, als seien sie für das Feuer bestimmt. Am Nachmittag jenes Samstages des 12. April, denn es war der Tag, an dem ich Lucien zum ersten Mal zum Mittagessen in die erste Etage des Oriental Bamboo gegenüber der alten Kathedrale geführt habe, 8 Tage vor dem Samstag, dem 19. April, an dem George Burton uns dort begegnet ist und uns für den folgenden Samstag zu sich eingeladen hat, 14 Tage also vor dem letzten Samstag des April, an dem er uns durch seine Inszenierung mit seinen beiden Exemplaren des Mordes von Blästen bei sich zu Hause so verwirrt hat. 16 Tage also vor jener Nacht zum Montag, in der ich den Plan der Stadt verbrannt habe, den ich am nächsten Tag erneut bei N gekauft habe. Bei N, die ich nicht mehr zu lieben glaubte, der ich glauben machen wollte, ich hätte sie niemals geliebt, was ganz unmöglich war, was, wie ich hoffe, ganz unmöglich war, 16 Tage vor jener Nacht zum Montag, in der ich den Plan der Stadt verbrannt habe und dem ich am übernächsten Tag, am Dienstag, ein neues Exemplar wieder hier auf dem Tisch vorgefunden habe, das so deutlich die Vernichtung des anderen verkündete, dass ich am Mittwoch zu N gegangen bin um bei ihr diese Blätter zu kaufen, ohne ihr zu erklären zu wollen, ohne ihr erklären zu können, warum diese Blätter, auf denen ich am 1. Mai diesen Text zu schreiben begonnen habe. 20 Tage vor diesem 1. Mai, am Nachmittag des Samstages, des 12. April, nachdem ich Lucien zum ersten Male zum Mittagessen in das chinesische Restaurant gegenüber der alten Kathedrale geführt hatte, an den gleichen Tisch vor dem Fenster, an dem ich an einem Tag im Winter die Bekanntschaft George William Burtons gemacht hatte, an dem ich bei einem Mittagessen im November zum ersten Mal mit James Jenkins über den Mord von Blaston gesprochen hatte. Danke. Merci.